Herr Hirschel, wegen des Kriegs in der Ukraine fordern viele Menschen momentan ein sofortiges Energieembargo gegen Russland. Können Sie skizzieren, welche Folgen das konkret für Berlin hätte?
Ja, die Folgen für ganz Deutschland und so auch für Berlin, die sind tatsächlich recht schwer einzuschätzen. Deswegen gehen auch die Meinungen so auseinander. Also es gibt ja durchaus auch einige Protagonisten, die sagen, das müssten wir auf uns nehmen, weil es steht ja tatsächlich einiges dort auf dem Spiel. Also es geht ja nicht nur darum, den Russen zu schaden oder den Ukrainern zu helfen, sondern da auch Freiheitswerte grundsätzlicher Art zu verteidigen. Also insofern liegt da ja sehr, sehr viel auf der Waagschale. Und es gibt halt auch diejenigen, die sagen, wir sind jetzt quasi fast aus dem Winter durch. Das heißt also auch sowas wie leere Speicher spielen jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Das heißt, die entscheidende Herausforderung wäre dann eigentlich, im nächsten Winter zu stemmen. Und insofern ist dann die Frage, was passiert, wenn wir sozusagen kurzfristig ein Embargo ausrufen würden, hätte das automatisch quasi zur Folge, dass wir auch im nächsten Winter noch darauf verzichten müssten. Ne? Also die Konsequenz müsste man dann quasi ja durchziehen. Wir haben in Berlin wahrscheinlich rein physikalisch deutlich höhere Quoten als auf der bundesweiten Ebene an fossilen Energieträgern, die wir direkt aus Russland beziehen, ganz einfach, weil die Leitungen hier direkt ankommen. Inwieweit sich das in Verträge widerspiegelt, kann ich so gar nicht sagen. Ich habe Zahlen gehört, die, also auf bundesweiter Ebene zum Beispiel, haben wir ja 55% des Gases, das aus Russland kommt. Wobei man dazu immer sagen muss, das ist eine Quote, die wirklich so hätte nie passieren dürfen. Also es ist wirklich doch ein ziemliches politisches Versagen und auch ein Versagen von allen möglichen Behörden, die in diesen Themen eigentlich ein Auge drauf haben sollten. Das ist weder wettbewerbsrechtlich noch aus Sicherheitsgründen, also hätte das passieren dürfen. Und es ist im Grunde bei Kohle und bei Öl ähnlich. Und nun haben wir einerseits physikalische Zusammenhänge, weswegen hier eine höhere Abhängigkeit mit der größeren Nähe zu den Infrastrukturen da ist. Und wir haben auch vertragliche. Und bei den vertraglichen, da ist es nicht so ganz klar, wie Berlin aufgestellt ist. Wir müssen aber davon ausgehen, dass wir quasi noch eine höhere Abhängigkeit haben, als das der Bundesdurchschnitt widerspiegelt.
Bei den Ausgaben für Gas und Öl aus Russland liegt Berlin jetzt bundesweit auf dem 11. Platz, aber rund 90% beträgt der Anteil der fossilen Energieträger an der Primärenergiebilanz. Können Sie mal einordnen, was das bedeutet?
Naja, 90% sagt eben, dass wir umgekehrt gerade mal 10% an erneuerbaren Energien haben. Das heißt also, wir sind noch zum allergrößten Teil auf fossile Energieträger angewiesen. Wir haben es 2017 geschafft, aus der Braunkohle auszusteigen, aber wir haben eben nach wie vor Steinkohlekraftwerke. Wir haben den allergrößten Teil an Gas, der bei uns im Wesentlichen die Wärmeversorgung stemmt, aber auch ein paar Stromkraftwerke mitbetreibt. Und dann haben wir die Benzin- und Dieselverbräuche des Verkehrs. Also das ist sozusagen der große Ölanteil, der hier reingeht. Und insofern, das ist eben noch zum allergrößten Teil fossil. Und das zeigt im Umkehrschluss auch, wie weit weg wir quasi da noch von der Energiewende sind, wie weit der Weg noch ist und wie viele Aufgaben da vor uns lägen. Und auch liegen, die liegen ja ohnehin vor uns. Ne? Also wir haben ja nicht umsonst die Studien gemacht, dass wir für die Bewältigung des Klimawandels eine enorme Verschnellerung bräuchten. Und die kriegen wir aber nicht innerhalb eines Jahres übers Knie gebrochen. Ne? Das heißt also, die Abhängigkeit bleibt da. Und mit der hohen Quote des fossilen Gases beispielsweise aus Russland ist ganz klar, das wird man nicht kompensieren können. Und deswegen ist auch ganz klar, dass wir diesbezüglich sehr, sehr verwundbar sind. Was halt diskutiert wird, um das abzufedern, man könnte sozusagen die Marktmechanismen aushebeln und anstelle von Marktpreisen dann künstliche Preise setzen. Das wäre dann quasi planwirtschaftlich. Sie laufen da aber in eine ganze Menge von Koordinationsproblemen rein, weil wenn sie den Markt nicht mehr die Zuordnung von Angebot und Nachfrage überlassen, dann müssen das irgendwelche staatlichen Institutionen übernehmen, wer denn dann das Gas kriegt, zu welchem Preis, in welchen Mengen und wer auch nicht. Und das ist tatsächlich eine ganz große, das wäre eine ziemlich große Herausforderung. Aber das wäre die Notwendigkeit, wenn man sagen würde, wir stoppen den Import, wir gehen die Konsequenzen ein, auch im nächsten Jahr auf eine längere Strecke, auch über den nächsten Winter. Und um das zu regulieren, müsste man tatsächlich radikal auch in die Marktmechanismen eingreifen.
Sie haben eben die Studie angesprochen. Im vergangenen Jahr haben Sie als Studienleiter den Bericht Berlin-Paris-konform machen vorgestellt. Eine aktualisierte Machbarkeitsstudie zum klimaneutralen Berlin bis 2050. Jetzt sagten Sie selber gerade, 10% beziehen wir in Berlin also jetzt aus nicht fossilen Energieträgern. Wie gut ist denn die Stadt aus Ihrer Sicht aufgestellt? Also ist man da dran? Welche Mechanismen müssen da jetzt greifen?
Also wenn wir uns mal ehrlich machen, dann müssen wir sagen, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen, in ganz vielen Bereichen, in ganz vielen Ressorts noch sehr, sehr weit weg sind von dem Tempo, was wir eigentlich bräuchten, von der Konsequenz, die wir bräuchten. Wir haben sehr viele Dinge, die in der Studie drinstehen, eigentlich auch schon Jahre vorher aufgeschrieben. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben in ganz Deutschland, aber insbesondere in so Ballungsgebieten wie Berlin, schon seit sehr, sehr vielen Jahren das Thema des Fachkräftemangels. Und de facto ist in diesem Bereich kaum was passiert. Ja, also da gibt es keine Kampagnen, die verfangen, es gibt keine entsprechenden Gegenmaßnahmen, um die Situation zu verbessern, Lohnerhöhung. Also wirklich eine Initiative, um dort auch mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Der Markt alleine.
In welchem Bereich bräuchten wir diese Fachkräfte jetzt ganz konkret?
Das ist mittlerweile so breit gestreut. Also wir haben grundsätzlich im Bereich der Wärmewende, im Bereich der energetischen Gebäudesanierung ein Riesenproblem. Das sind alle eigentlich Handwerksbereiche, können Sie da durchdeklinieren. Aber es geht auch so weit, wir finden heute im gesamten Baubereich eigentlich kaum noch genügend Unternehmen, die die ganzen Vorhaben, also es ist ja dann nicht nur energetische Gebäudesanierung, die wir hochfahren wollen und müssen, sondern es sind dann auch Neubauvorhaben. Und wenn das Ganze auch noch schneller passieren soll, dann bedeutet das ja, dass wir innerhalb eines Jahres jeweils noch mehr eigentlich durchführen müssten, was auch eine schwierige Situation für die Unternehmen darstellt im Übrigen. Also die brauchen einerseits eine langfristige Perspektive, die Arbeitnehmer und Nehmerinnen brauchen bessere Perspektiven, um diese Jobs zu wechseln. Und insofern ist es sozusagen ein kurzfristiges Strohfeuer, wenn man sowas innerhalb von wenigen Jahren durchziehen wollte, ist halt einfach nicht die Perspektive, die Unternehmen brauchen. Die brauchen eine langfristige Perspektive, damit sie auch dementsprechend investieren und aufbauen. Also, und das nur als ein Beispiel. Sie können da eine ganze Menge von Beispielen nennen, beispielsweise auch mit Geothermie und dem Trinkwasser- und Grundwasserschutz. Und das ist auch ein Thema, was schon sehr, sehr lange in Berlin diskutiert wird und wo auch hier im Grunde eine Initiative bisher fehlt, um diese Themen zusammenzubringen. Wir müssen natürlich weiter das Grundwasser schützen. Das ist ein sehr hohes und wichtiges Schutzgut. Aber wir müssen auch sehen, dass wir die geothermischen Potenziale erschließen. Und da müssen wir einfach viel konsequenter ran. Und insofern, die Zeit des Redens war jetzt lang genug. Wir müssen tatsächlich in die Umsetzung kommen in all diesen Technologiebereichen und in allen Ressorts. Und das wird jetzt durch den Ukraine-Krieg nochmal ein bisschen schwieriger, diese Herausforderung. Aber der Klimawandel ist deswegen ja nicht weg. Das heißt also, wir müssen trotzdem in allen Handlungsbereichen der Energiewende viel, viel aktiver werden, als das bisher der Fall war.
Sie sagen, der Klimawandel ist nicht weg. Jetzt war ja schon vor dem Ukraine-Krieg der gesellschaftliche Konsens inzwischen erreicht, dass allen klar war, wir müssen mit Blick auf den Klimawandel was machen. Brauchen wir trotzdem dann so ein schreckliches Szenario wie den Krieg, das bei uns spürbar an der Preisschraube gedreht wird, bis wir dann sagen, jetzt drücken wir hier auf die Tube?
Also ich würde die These gar nicht teilen, dass es diesen gesellschaftlichen Konsens gibt, weil den gibt es auf einer sehr abstrakten Ebene. Aber wir sind eben in sehr, sehr vielen Bereichen noch gar nicht in den Bereichen der Umsetzung angekommen. Und erst wenn Sie dort sozusagen die Aktivitäten hochfahren und es über Preise, über Verbote, über gewisse Lenkungsmechanismen dann auch den einzelnen Bürger und die Bürgerin erreicht, erst dann würden sie den Gradmesser haben, wie groß die Akzeptanz eigentlich ist. Und wir sehen das halt jetzt schon, wenn die Preise an der Zapfsäule hochgehen, ist es immer ein sehr sensibler Indikator dafür, wie gut oder schlecht so eine Politik verfängt. Und hier muss man ganz klar sagen, wir müssen, bevor man sozusagen die fossilen Energien versucht, aus dem Markt zu drängen, bevor man Verbrennerautos verbieten will, muss man vorher Alternativen schaffen. Und das heißt, wir brauchen den Umweltverbund, wir brauchen die öffentlichen Verkehrsmittel, wir müssen bessere Radwege haben und wir müssen die Elektromobilität nach vorne bringen. Und da auch da fehlt es bisher an wirklich guten Konzepten. Also um das Beispiel Elektromobilität zu nehmen, aber auch den Radverkehrsausbau, da müssen Sie an der Infrastruktur, an der Straßenraumverteilung was machen. Und da gibt es noch viel zu wenig Initiativen. Also wenn Sie beispielsweise die Parkstreifen frei kriegen wollen, die parkenden Autos nehmen ja sehr viel Raum in der Stadt ein. Wenn wir die woanders hin verlagern könnten, dann können dort Radwege entstehen oder Busspuren. Das heißt, wenn man die zum Beispiel in Parkhäuser unterbringen könnte, dann hätten sie sehr viel Platz auf der Straße geschaffen. Und diese Parkhäuser ließen sich auch viel leichter elektrifizieren. Das heißt also, mit einer solchen Initiative, die auch stadtplanungsmäßig ein Engagement braucht und wo private und öffentliche, also das könnte man in den nächsten Jahren quasi mit Hochdruck vorantreiben und hätte sehr viel gewonnen für die Frage der Straßenumverteilung, für die Verkehrs- und Mobilitätswende.
Da sind wir dann natürlich beim Punkt der individuellen Bequemlichkeit. Ich meine, dass es vor 2 Jahren in Kreuzberg mal so ein Projekt gegeben hat, dass man Straßen vom Autoverkehr befreien wollte und den Anwohnern angeboten hat, kostenlos in einem Parkhaus ihre Autos abzustellen. Und davon haben aber kaum Leute Gebrauch gemacht, weil es dann eben ein bisschen weiter war, der Weg zum Auto. Wir sehen es ja ganz genauso in den Zulassungszahlen in Berlin. Die Zahlen der hier gemeldeten Pkw steigen kontinuierlich an. 1,23 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Das sind immerhin rund 100.000 mehr als noch vor 10 Jahren. Lässt sich das tatsächlich nur über Verbote regeln, dass wir von unserer individuellen Bequemlichkeit absehen?
Also wie gesagt, ich glaube, Sie brauchen Anreize, Sie brauchen Verbote, aber diese Verbote kriegen Sie nur dann von der breiten Bevölkerungsschicht akzeptiert, wenn Sie alternative Angebote schaffen. Und Ihr Beispiel von dem Parkhaus, was nicht angenommen wurde, das passiert ja jetzt in einer Zeit, wo noch sehr viel näher gelegene Parkplätze zu haben sind. Aber was wir ja im Moment schon sehen, ist, dass das Thema Parkraumbewirtschaftung nach oben gefahren wird und dass auch die Parkplätze an der Straße weichen müssen, die müssen ja weg. Aber wenn Sie dann eben nicht den großen Protest entfachen wollen, dann müssen Sie eben Alternativen und Angebote schaffen. Das bedeutet, es muss ein gutes Umstiegsangebot für die Öffentlichen da sein und es muss dann sowas wie Parkraumplätze geben, Parkhäuser geben. Das heißt also, ich glaube, es gibt beispielsweise beim Bauen auch so eine Initiative, dass bejubelt wird, wenn Häuser ohne Tiefgarage gebaut werden. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Ich glaube, wir müssen die Autos von der Straße kriegen, weil sie dort öffentlichen Parkraum wegnehmen. Und ja, wir müssen die Autos insgesamt natürlich vermindern. Das muss das Ziel sein. Aber wenn wir uns ehrlich machen, dann werden wir am Ende froh sein, wenn wir ein Drittel wegkriegen. Und dann haben wir noch 2 Drittel Autos, die in der Stadt rumfahren. Und die sollten elektrisch fahren und sie sollten nicht so viel Raum einnehmen. Also die müssen sozusagen an gebündelten Orten stehen, damit wir mit der frei gewordenen Fläche eben bessere Dinge anfangen und für die Stadt die Lebensqualität verbessern können.
Ein anderer Punkt ist die Frage natürlich, wie wir unsere Wohnungen, unsere Häuser beheizen. Wenn ich jetzt in der glücklichen Lage bin, ein Familienhaus zu haben, dann kann ich mir überlegen, ob ich da eine Wärmepumpenheizung installiere. Bei den Mehrfamilienhäusern, gerade in der Innenstadt, da ist es ja nochmal eine andere Situation. Die werden häufig von Öl- oder Gasheizung oder auch Fernwärme betrieben, wo ja, glaube ich, auch zum Großteil zurückgegriffen wird auf fossile Brennstoffe. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei den Mehrfamilienhäusern, da Maßnahmen zu ergreifen? Wir können ja nicht bei den Altbauten in der Innenstadt beispielsweise in den engen Höfen überall Blockheizkraftwerke zum Beispiel hinstellen.
Nein, Blockheizkraftwerke sind ja auch noch auf absehbare Zeit fossil. Ne? Also die könnte man natürlich theoretisch in ferner Zukunft irgendwann mal mit Wasserstoff betreiben, aber den kriegen wir noch auf sehr, sehr, sehr viele Jahre hinweg nicht grün eingekauft, auch nicht grün importiert. Mhm. Also da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Wasserstoff ist absolut wichtig, aber den brauchen wir, die ersten Chargen, die wir da einkaufen können und importieren können, die brauchen wir für die Industrie und dann später für Kraftwerke und sollten es nicht für die Wärmewende nutzen. Wärmewende in der Stadt kann hervorragend durch Fernwärme erfolgen. Die ist heute noch zum großen Teil fossil, aber da stecken eben sehr große Potenziale drin, das auch alternativ bereitzustellen. Ich habe vorhin von der Geothermie gesprochen. Sie haben die Wärmepumpen angesprochen. Das sind im Grunde Technologien, die wir viel stärker auch zum Einsatz bringen müssen. Das heißt, jegliche Umweltwärme nutzen, jegliche Abwärme nutzen. Wir haben sehr viel Abwärme in der Stadt, die wir einsammeln müssen. Und für dieses Einsammeln brauchen Sie eine Infrastruktur, das bietet die Fernwärme an. Das heißt also, jegliche Wärme, die hier entsteht, kann in die Fernwärmenetze, in Wärmenetze, auch in Nahwärmenetze integriert werden. Und dafür brauchen Sie entsprechende Planungsinstrumente, dafür brauchen Sie aber auch eine Vorgabe an die Unternehmen, dass sie in diese Richtung gehen, und dann lässt sich auch ein Fernwärmesystem dekarbonisieren. Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, das Thema Wasserstoff hatte ich eben angesprochen, wenn Sie eine Elektrolyseanlage, die Ihnen Wasserstoff produziert, wenn Sie die in der Stadt errichten, weil wir werden ja auch in der Stadt Wasserstoff brauchen, dann macht es durchaus Sinn. Ja, heute wird überwiegend diskutiert, dass die irgendwo zentral in riesiger Größe aufgestellt werden, möglicherweise an Offshore-Windstandorten, auf irgendwelchen Plattformen oder eben an der Küste, wo viel Wind ist. Wir glauben, dass das durchaus Sinn macht, das in der Stadt selber zu produzieren, weil diese Dinger produzieren Abwärme. Und die können Sie wieder sehr gut nutzen. Damit werden die auch viel effizienter und damit wird die Wasserstoffproduktion auch günstiger, auch wenn die Anlagen etwas kleiner ausfallen. Und wir haben eben nicht die langen Leitungen und das Speicherproblem mit dem Wasserstoff, was es ja auch geben wird, weil wenn wir den hier vor Ort erzeugen und dann auch wieder verbrauchen, hat das eben auch wieder Effizienzvorteile. Also insofern, wir müssen das System viel konsequenter auch von der Gesamteffizienz her denken. Überall, wo Wärme anfällt in Zukunft und Abwärme anfällt, müssen wir die einsammeln, ob das Rechenzentren, Elektrolyseure oder Wirtschaftsunternehmen sind. Und damit lässt sich dann auch eine Fernwärme dekarbonisieren, wie man das nennt. Und damit lässt sich eben auch die Wärmewende bewerkstelligen.
Wagen Sie denn eine Prognose, wann Berlin tatsächlich klimaneutral sein wird?
Also in Zeiten wie diesen sind Prognosen ziemlich schwierig. Das gilt für uns Forschende im Moment. Also alle, die an Szenarien arbeiten, sind jetzt seit ein paar Wochen, seitdem es diesen Krieg gibt, in ziemlich schwierige Fahrwasser geraten, weil bei diesen Szenarien spielen natürlich auch immer Projektionen über Preisentwicklungen und CO2-Preise und all das eine Rolle. Da haben sich seriöse Szenarioverläufe jetzt mittlerweile in reine Glaskugeln verwandelt. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Wir haben bei der Corona-Pandemie schon immer vermutet, dass es, sagen wir mal, ein Übergangsphänomen und ein Sondereffekt sein wird und danach das Ganze im Grunde so weitergeht, wie es vorher aufgehört hatte, vor der Pandemie. Das sehen wir so einigermaßen bestätigt. Aber was jetzt quasi hier aus dem Krieg folgen wird, wie zum Beispiel auf welchem Preisniveau die Energiepreise verbleiben werden, das ist ganz, ganz schwer vorherzusagen. Also insofern ist das mit den Projektionen etwas schwierig. Wenn wir mal ein Positivszenario nehmen und sagen, vielleicht in anderthalb Jahren beruhigt sich das wieder oder in einem Dreivierteljahr beruhigt sich das wieder, dann sind wir in der Situation, in der wir vorher waren. Und die heißt, so schnell wie möglich Klimaneutralität erreichen. Und ich denke, dass wir das in Berlin bis in die 2040er Jahre erreichen können. Allerdings können wir das in Berlin nicht vor den Brandenburgern oder vor der Bundesebene erreichen, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir Energiezufuhr von außen kriegen. Da brauchen wir zum Beispiel die Windenergie aus Brandenburg. Die brauchen wir Berliner im Winter ganz besonders. Und insofern sind wir darauf angewiesen, dass die Energiewende um uns herum genauso schnell oder möglichst noch schneller stattfindet. Und dann kann Berlin dazu beitragen, seine Energieverbräuche zu reduzieren. Das heißt, wir müssen die Wärmewende hinkriegen. Wir müssen die Verkehrswende in Berlin hinkriegen, eine Riesenherausforderung. Und dann können wir mit dem, was wir selber an Energie erzeugen, an erneuerbarer Energie, das ist die Solarenergie in der Stadt, und mit dem, was an Windenergie von außen kommt, auch in den 2040er Jahren klimaneutral werden.
Kurze Nachfrage, das klang jetzt aber so, Sie sagten, wenn jetzt der Krieg vorbei ist, dann sind wir auf dem Stand, auf dem wir vorher auch waren. Das klingt so, dass wir aber das noch abwarten müssen und gar nicht parallel tätig werden können.
Doch, wir müssen auf jeden Fall parallel tätig werden. Nur ich gehe davon aus, also auch wenn man sich jetzt wahnsinnig anstrengt, beispielsweise im Bereich der Erneuerbaren schneller zu werden, dann wird sich das noch nicht so ablesen lassen in den Zahlen, in den Statistiken, in den Kurven, dass wir in diesem Jahr einen riesen Sprung machen. Das ist einfach der normativen Kraft des Faktischen geschuldet, dass man kann vielleicht ein bisschen schneller werden, ein paar Anlagen mehr bauen, aber man wird nicht fünfmal so viele Anlagen mehr bauen können. Was wir jetzt unmittelbar machen müssen, also als kurzfristige Reaktion, ist, dass wir im Bereich der Einsparungen sehr, sehr konsequent unterwegs sein sollten. Und zwar nicht erst mit Blick auf den nächsten Winter, sondern schon eigentlich sofort müssten, weil wir vorhin die Fernwärmenetze angesprochen haben, alle Fernwärmebetreiber müssten dazu angehalten werden, ihre grundlegenden Temperaturen, mit denen sie die Netze fahren, um mehrere Grad zu verringern. Also wir müssten eigentlich alle Register und Hebel ziehen, nicht nur mit Appellen, sondern auch mit Vorgaben für die Energieversorger oder für die Privaten zu Einsparungen zu kommen. Also hier wirklich signifikant einzusparen, um damit unsere Speicher zu füllen, ne? Also die im Moment ja ziemlich leer sind. Also das müssten kurzfristige Maßnahmen sein. Die darf man nicht auf den nächsten Winter oder auf den sozusagen Unterbrechung der fossilen Rohstoffversorgung verschieben, sondern das sollte man sofort machen. Ja, aber das Hochfahren der Energiewende, das muss auf jeden Fall beschleunigt werden. Aber da müssen Sie ja erstmal bei den Voraussetzungen anfangen. Und das sind teilweise regulatorische, das sind planerische, das sind genehmigungsadministrative.
Dann abschließend noch die Frage, es gibt dieses moralische Dilemma, viele Menschen wollen dieses Energieembargo sofort, auf der anderen Seite weiß man nicht, welche Verwerfungen das tatsächlich nach sich zieht. Deshalb das, was jetzt vielfach auch empfohlen wird, kann ich als Einzelner, als Endkunde tatsächlich Einfluss nehmen, wenn ich meine Heizung runterdrehe? Ist das ein unmittelbarer Effekt auf die Importe?
Also wenn ganz viele das machen, als Masseneffekt auf jeden Fall. Lassen Sie das Auto stehen, nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, drehen Sie die Heizung ein bisschen runter und wirken Sie, wenn Sie, sagen wir mal, von einem Fernwärmeanbieter versorgt werden, dann fragen Sie danach, ob der das runterdrehen kann. Also insofern, Sie können auf jeden Fall was dazu beitragen. Die Summe macht natürlich dann den Effekt. Das heißt also, und die Politik würde tatsächlich gut daran tun, wenn sie die Bürger dahingehend unterstützt und an der einen oder anderen Stelle auch Vorgaben macht, dass wir mit den Einsparungen tatsächlich die Speicher voll machen.